geschafft. Ihr Lieben, wer von euch mag Feiertage? Irgendjemand, der keinen oder der den Feiertag nicht mag oder keine Feiertage mag? Ah, okay, einer, der sich zeigt, outet. Also würdest du lieber durcharbeiten, ohne Feiertage? Okay, so siehst du das, ja. Aber es ist ja so, im Grunde, wir alle lieben Feiertage, nicht wahr? Wir sind froh, dass wir sie haben. Ist keine verlorene Zeit. Der Sonntag ist ein Tag, den feiern wir, also dass es ein gesetzlicher Feiertag ist, seit 321 mit Kaiser Konstantin, der dann den Sonntag zu einem arbeitsfreien Tag erhoben hat. Aber es ist wichtig auch für uns zu verstehen, dass der Sonntag noch kein gesetzlicher Feiertag in der Bibel ist. Ja, in der Bibel sehen wir eigentlich nur den Sabbat als den Feiertag. Das war der Feiertag der Juden, das war der Samstag gewesen. Und da kommt letztlich dann auch unser Sonntag irgendwann her. Darauf baut das auf, dass wir so einen Ruhetag haben, wo wir zur Ruhe kommen dürfen, uns einfach konzentrieren dürfen auf das, was, ja, warum Kaiser Konstantin auch diesen Tag als Feiertag mit installiert hat. Letztlich geht es darum, also in allen christlich geprägten Ländern ist der Sonntag der Tag, wo Christen zusammenkommen, um den Tod und die Auferstehung Jesu zu feiern. Das feiern wir nicht nur an Ostern. Ist interessant, ich glaube sogar im Russischen, ich weiß nicht warum, unser deutscher Ausdruck Sonntag gibt das ja gar nicht richtig wieder, aber im Russischen, da heißt der Sonntag Auferstehungstag. Ja, das ist, und das in einem kommunistischen Land, ich finde das unglaublich, was das für ein Zeugnis ist, für die christliche Wahrheit, die da verkörpert wird. Und ausgedrückt wird. Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, wie wichtig der Sabbat für die Juden war. Und allein schon der Artikel oder in Wikipedia hat mich förmlich umgehauen. Schreibt es so: Von allen jüdischen Festen und Riten wurde nur der Sabbat in den 10 Geboten festgehalten. Das Gebot, ihn zu heiligen, folgt dem Gebot, den Gottesnamen Yahweh zu heiligen und verlangt somit eine kultische Begehung. Denn der Sabbat gehöre dem Gott Israels und sei sein Gebot. Er selbst habe sich am 7. Schöpfungstag ausgeruht, den Sabbat gesegnet, für heilig erklärt, so wird dieser Tag zum besonderen Bundeszeichen und Bekenntnisakt des auserwählten Volkes im Unterschied zu allen, zu anderen Völkern mit anderen Göttern. Also für Juden war klar, der Sabbat ist Gottes Tag. Der Sabbat ist Gottes Tag. Und durch das Befolgen von diesem Sabbat zeigen wir, dass wir eine einzigartige Verbindung mit Gott haben. Dass wir zu Gott gehören und uns von allen anderen Völkern dadurch abgrenzen. Den Sabbat zu entweihen hieß, den Namen Gottes zu entweihen. So heilig war der Sabbat. Das war direkt mit der Gottesbeziehung verbunden. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, warum Juden so extrem reagiert haben, wenn es an den Sabbat ging. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt Jesus in dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, und sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Markus 2, 28. Jesus kommt und sagt, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Ist eine unglaubliche Aussage, die Jesus hier, eine, so eine steile Aussage, die ist so steil, dass die Pharisäer darauf gar nicht mehr reagieren können. Da kommt überhaupt keine Reaktion mehr drauf. Sind im Prinzip, wenn man genau hinschaut, zwei Titel, die Jesus sich selber gibt in dieser einen Aussage. Über einen haben wir schon gesprochen, als wir durch das Markus-Evangelium miteinander gegangen sind. Ja? John Meyer weist auch darauf hin. Fand auch eine sehr gute Zusammenfassung zu diesem Vers. Der Sohn des Menschen, wie der markianische Jesus behauptet, hat nicht nur die Autorität, die Sabbatregeln zu interpretieren, nicht allein, dass er Autorität über den Sabbat hat, sondern er ist etwas. Und was er ist, ist Herr des Sabbats. Das ist ein Titel, den er sich selber gibt. Dieser erhabene Titel identifiziert Jesus feierlich als den Eigentümer, den Herr, den Kontrolleur des Sabbats. Vers 28 ist eine absolute Behauptung, dass jedes weitere Argument ausschaltet und den Streit entscheidet. Punkt! Danach gibt es keine Diskussion mehr. Jesus muss dazu nichts weiter erklären. Entweder ihr nehmt es oder ihr nehmt es nicht. Vers 28 bricht still das Band der Zeit mit einer zeitlosen Selbstpräsentation Jesu. Zwei Titel, allein in diesem einen Vers. Menschensohn nennt er sich. Wenn ihr das noch ein bisschen, vielleicht euch noch daran erinnert, aus der, ich weiß nicht, was die letzte oder vorletzte Predigt. Menschensohn, etwas, was Jesus nur im Blick auf sich selbst benutzt. Nur er nennt sich Menschensohn. Er benutzt diesen Titel fast überwiegend nur im Zusammenhang, wenn er von seinem Tod und seiner Auferstehung in irgendeiner Art und Weise spricht oder das andeutet. Da steht also eine Mission hinter dem Titel Menschensohn. Und jetzt bringt er den Begriff Menschensohn mit Herr des Sabbats in Verbindung und sagt, ich bin auch der Herr des Sabbats. Mir gehört der Sabbat. Ich bin der Eigentümer. Was immer ihr diskutieren wollt, das ist meins. Mir gehört dieser Tag. Ich habe ihn ins Leben berufen. Ich darf ihn bestimmen. Ich darf sagen, wofür er da ist. Ihr Lieben, das ist Anspielung auf seine Schöpfergottheit. Das ist eine unglaublich starke, steile Aussage, die Jesus hier hinlegt. Wir haben schon gestaunt am Anfang vom Markus-Evangelium, als wir darüber nachgedacht haben, was das heißt, wenn Jesus zu dem Gelähmten sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und das hat ja schon den Pharisäern und den geistlichen Führern wirklich die Spucke weggehauen. Aber Jesus hat gemerkt, da sind fragende Gesichter, er konnte darauf eingehen. Er hat gemerkt, da ist eine Reaktion gewesen. Aber das hier, das haut wirklich den Boden weg. Da ist keine Reaktion mehr. Weggepustet. Auch Leon Morris sagt, dies ist eine umwerfende Behauptung, denn der Sabbat ist eine göttliche Einrichtung. Und so möchte ich mit euch heute versuchen, diesen Titel einmal ein bisschen zu ergründen. Nur damit es auf uns auch besser wirkt, weil wir können mit dem Sabbat nicht viel anfangen. Am Sabbat gehen wir arbeiten, nicht wahr? Dann machen wir unseren Putztag. Denn an dem Samstag setzen wir das einfach um auf Jesus, Herr des Ruhetags. Jesus, Herr des Ruhetags. Dazu möchte ich uns zwei Episoden aus dem Leben Jesu heute uns nahe bringen. Aus Markus 2, Vers 23 bis 3, Vers 6. Und das möchte ich uns lesen und könnt es gerne in eurer eigenen Bibel lesen. Vielleicht darf ich euch einladen, einfach weil wir uns hier mit Gottes Wort beschäftigen und besser konzentrieren wollen auch, dass wir zusammen aufstehen und einfach dadurch auch Respekt und Achtung vor dem Wort Gottes zeigen. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging. Und seine Jünger fingen an, im Gehen Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatas, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr des Sabbats. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf, tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand aus. Er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus, hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du das Richtige getan hast, egal was es dich gekostet hat. Danke dir, dass du der Herr des Sabbats bist, der Herr der Ruhe bist, der Ruhe, die wir so dringend brauchen und oft nicht wissen, wie wir sie wirklich in unserem Leben entfalten und darin leben können. So bete ich, dass einfach auch die Begegnung heute Morgen mit dir in deinem Wort uns hilft, wirklich in dir zur Ruhe zu kommen, darin zu wachsen. Amen. Setzen wir uns. Was bedeutet es für uns, wenn Jesus Herr des Ruhetags ist? Was bedeutet das für uns? Zwei Dinge. Jesus will, dass wir Ruhe finden und dass der Ruhetag uns dient. Nicht nur dient, sondern dass er uns richtig dient. Dass wir ihn richtig nutzen. Wir können alle einen Ruhetag irgendwie nutzen, aber dass er richtig, dass es die richtige Ruhe ist, die wir finden. Dafür hat Jesus ihn geschaffen. Er ist Herr des Ruhetags. Ersten Abschnitt. Zweitens, Jesus will, dass der Ruhetag ein Tag der Heilung und der Rettung wird. Dafür ist der Ruhetag eigentlich gedacht. Tag der Heilung, ein Tag der Rettung. Zwei Ereignisse, die uns hier beschrieben werden. In beiden Episoden wird Jesus kritisiert. Ziemlich heftig kritisiert. Wir sehen, wenn wir jetzt mal durch die Geschichte miteinander durchgehen, bisher war ja alles noch so, wo wir sagen können, gut, man hätte sagen können, die Auseinandersetzung, die bis jetzt waren zwischen Jesus und den Pharisäern, da hätte man noch gute Absichten hineinlegen können, sagen können, gut, die wollten Jesus irgendwo davor bewahren, noch einen schlimmeren Fehler zu tun. Damit ist jetzt Schluss. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, wann macht er den nächsten Fehler, dass wir ihn rausstellen können und nach vorne stellen können und sagen können, du hast falsch gehandelt. Jetzt geht es darum, Gründe zu finden, ihn öffentlich zu rügen und bloßzustellen. Und am Ende geht es schon darum, wie schaffen wir ihn ein für alle Mal fort. Und ihr Lieben, wir sind gerade mal in Markus 3, am Anfang von Markus 3. Das heißt, hier haben wir schon einen gewissen Höhepunkt erreicht, wo man beginnt zu beratschlagen, wie bringen wir Jesus ein für alle Mal zum Schweigen. Markus 1 war das Kapitel, wo wir gestaunt haben, gesagt haben, alles, was dort geschah, was Jesus getan hat, da war im Prinzip nur positive Reaktion. Menschen kamen zum Glauben, Jesus hat Menschen geheilt von dämonischer Besessenheit. Menschen wurden gesund an Geist, Seele und Leib. Und am Ende ist immer nur Dankbarkeit und Jubel und Anbetung Gottes. Da ist nichts Negatives. Und das erste Mal, wo es so ein klein bisschen kritisch wird, wird es dann in Kapitel 2, wo Jesus dann zu dem Gelähmten, wo die Freunde ihn durch das Dach lassen und vor seine Füße lassen. Und Jesus sagt zu ihm, anstatt ihn zu heilen im ersten Moment, dir sind deine Sünden vergeben. Und Leute fangen an zu denken und zu sagen, was erlaubt der sich? Aber keiner spricht es aus, aber es ist spürbar in der Atmosphäre, was da an der Luft lag. Und Jesus geht genau darauf ein und sagt, damit ihr wisst, dass ich das tun darf, mache ich jetzt noch den zweiten Schritt. Ihr könnt nicht sehen, dass ich ihm die Sünden vergebe, aber ihr könnt sehen, dass ich was tun kann? Ihn heilen. Und das beweist, dass das erste genauso wahr ist. Und so heilt er ihn. So heilt er ihn. Markus 2, da beginnt eigentlich der Konflikt mit Jesus. Aber die Frage ist schon, das heißt von Anfang 2 bis 3, 6, und wir sind an dem Punkt, wo sie schon so weit sind zu sagen, Jesus muss weg. Das geht nicht mehr, er ist nicht mehr zu tragen. Wodurch wurde diese unumkehrbare innere Haltung gegen Jesus eingenommen? Warum? Wie ist das passiert? Dass man so massiv sich gegen Jesus gewandt hat, so schnell. Wodurch? Durch die Frage des Sabbats. Durch die Frage des Sabbats. Vielleicht ganz kurz eine Übersicht. Also, Jesus, Herr des Ruhetags. Kontroversen, die wir bis jetzt sehen konnten, mindestens 4 Positionen, wo wir sehen, wo Jesus langsam, wo Leute nicht mehr so ganz konform mit ihm sind. Und wo wir merken, wo diese Konformität zu Jesus immer mehr in mehr und mehr Widerstand übergeht. Ja, dafür ist Kapitel 2 und Anfang von 3. Zuerst haben wir gesehen, da ist die Frage der Macht nach der Sündenvergebung. Damit begann es. Da ist so der erste Zweifel an Jesus gesät worden. Darf der das? Der zweite, dann die Frage nach der Gemeinschaft kam sofort dahinter. Dass Jesus auf einmal mit Zöllnern und Sündern zusammensitzt, wahrscheinlich im Haus des Matthäus. Und die Pharisäer kommen und fragen die Jünger, ja, was macht euer Meister? Da weiß er denn nicht, dass er verunreinigt wird, wenn er mit solchen Menschen zusammen ist? Dass ihn das moralisch und kultisch verunreinigt? Also die Frage der Gemeinschaft wurde schon etwas ernster. Dann die dritte Kontroverse, die wir heute sehen. Auch hier, interessanterweise, geht es wieder um eine Mahlzeit. Nicht wahr? Geht wieder um eine Mahlzeit. Mit der aufkommenden Frage nach dem Sabbat. Darf man am Sabbat arbeiten? Darf man das tun? Was darf man am Sabbat tun? Und in der vierten Kontroverse dann, darf man am Sabbat heilen? Und diese Kontroverse ist so weit zugespitzt, dass hier überhaupt keine Frage mehr gestellt wird. Die einzige Frage, die dort kommt, ist von Jesus, aber von keinem mehr aus der Reihe. Alle anderen schweigen. Für sie war das Urteil schon klar. Wir warten jetzt nur noch, dass er in diese Falle tappt und damit ist alles entschieden. So weit waren wir, oder so weit sind sie. Jesus. Schauen wir uns die erste Geschichte einfach mal an. Dass wir damit einsteigen. Jesus will, dass der Ruhetag dem Menschen richtig dient und nicht belastet. Und ich denke, dafür ist die Geschichte mit den Jüngern, die im Ehrenfeld unterwegs sind, um sich zu versorgen mit Essen am Sabbat, ein sehr gutes Beispiel. Fast Food nennt man das. Das ist die antike Form von Fast Food. Ja? Man isst, während man unterwegs ist. Ja? Warum machen wir Fast Food? Weil wir keine Zeit mehr haben, uns hinzusetzen, etwas vorzubereiten, ein gutes Gericht zu machen. Nein! Und Fast Food ist noch nicht gut genug. Wir müssen Drive-Through Fast Food machen, ja, wo du noch nicht mal aus dem Auto aussteigen musst und direkt das in die Hand nehmen kannst, sofort, wenn du willst, in den Mund stopfen kannst. Die antike Form von Fast Food. Zeit sparen. Zeit ist kostbar. Markus betont auch an anderen Stellen, dass Jesus und die Jünger oft keine Zeit hatten, um zu essen. 3,20. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Markus 6, 31 ist Ähnliches. Sie hatten nicht mal Zeit, um zu essen. Und hier sind sie ja zusammen unterwegs, wohl zum nächsten Missionsziel. Und die Jünger nutzen den Moment, durch ein Kornfeld zu gehen, reißen ein paar Ähren raus, reiben das in ihre Hände, die Hülsen fallen ab, die Körner bleiben übrig und essen dann das rohe Korn und versuchen sich dann damit eine Mahlzeit zu verschaffen. Übrigens, ganz wichtig, das, was sie hier taten, war ausdrücklich erlaubt. Das war ausdrücklich erlaubt. 5. Mose 23, 25. Wenn du in das Getreidefeld eines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide und deines Nächsten schwingen. Das heißt, für dich selbst darfst du reingehen und nehmen, was du brauchst. Aber du darfst nicht lagern. Du darfst nicht hingehen mit der Sichel und einfach anfangen, sein Ehrenfeld abzumähen. Das ging nicht. Da war die Grenze. Solange das für dich selbst war, okay. Alles in Ordnung. Spannend. Da brauchte also niemand wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man durch die Kornfelder eines anderen ging und da ordentlich gepflückt hat. Das war okay. Das war in Ordnung. Für mich war das ein bisschen ungewöhnlich. Damals, wann war das? 93, glaube ich, war es gewesen, als wir in Israel waren, richtig? 93. Und wir waren in Jerusalem, gingen in einen Supermarkt. Und das hat mich, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, weil für mich als Deutscher, da war dann die schöne Theke mit all den schönen, guten Früchten und Nüssen, die dort lagen. Ja, und man konnte das abwiegen, so wie man das bei uns eben auch kennt. Und während ich da den Blick drauf richte und mir einfach all das schöne Zeug anschaue, kommen dort, und ich meine, das waren sogar orthodoxe Juden gewesen, ja, kommen dort und greifen mit ihrer Hand rein, ziehen von den guten Nüssen raus und fangen an, die Nüsse einfach, während sie weitergehen, zu essen. Ich dachte, wow. Ich habe es auch versucht, ja, die Hand einmal ausrühren und rein, aber das ging nicht. Dafür bin ich zu sehr deutsch. Da war einfach mein Gewissen dazwischen. Das ging einfach nicht mehr. Und ich habe auch gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich dadurch aufgefallen, weil ich das einfach nicht kann. Aber das ist der Hintergrund, dass sie diese Freiheit ausnutzen können. Das ist der Hintergrund dazu. Von daher, die Pharisäer haben keine Probleme damit, dass sie in das Ehrenfeld eines anderen gehen und dort fleißig pflücken. Und wir reden ja von wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, ob schon 12 an dieser Stelle, aber mindestens 5 oder 6 waren es, wahrscheinlich waren es schon 12. Ja, und 12 Männer, die hungrig sind, in ein Ehrenfeld reinschicken. Da kommt schon was zusammen. Aber damit hatten sie keinerlei Probleme. Das, womit sie Probleme hatten, war, sie taten es an einem Sabbat. Sie taten es an einem Sabbat. Und das mussten sie gleich mokieren bei Jesus. Warum tun deine Jünger Ehrenpflücken am Sabbat? Das ist ungesetzlich. Weißt du das denn nicht? Du bist doch der Lehrer. Du bist doch der Lehrer Israels. Du musst das doch besser wissen wie wir. Gott selbst hat das verboten. Und ihr Lieben, hier steht's. 2. Mose 34.
Sie hatten absolut recht. Gott selbst hat das verboten. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. In der Zeit des Pflügens und des Erntens sollst du ruhen. Extra erwähnt, in der Zeit des Pflügens und Erntens nicht auf die Felder zu gehen und zu ernten.
Wow. Jetzt wird's spannend. Wie kommt Jesus jetzt aus dieser Klemme raus? Und ihr Lieben, 2. Mose 34, man muss die Geschichte dahinter auch noch verstehen. Das ist der Moment, wo gerade 2 Kapitel zuvor das Volk Israel hingegangen ist und das goldene Kalb sich gemacht hat. Wo Gott gerade dabei war, in einen Bund mit Israel zu treten. Und Mose kommt von dem Berg mit den 10 Geboten herab. Und er sieht, wie das Volk sich vergeht. Schon an dem Bund, den sie noch gar nicht festgeschlossen haben mit Gott. Und während Mose mit den Bundestafeln herabkommt, zerschmettert er diese Tafeln. Sondern dauert es 1-2 Kapitel, bis Gott sagt, so, es ist Zeit. Ich will meinen Bund mit euch erneuern. Macht dir 2 neue Tafeln und kommt wieder zu mir, damit ich sie wieder beschreiben kann. Das ist der Moment, wo Gott den Bund wiederherstellt. Ja, das ist nicht einfach ein Moment, wo wir ein Gesetz nach dem anderen, so wie wir es kennen, gerade im 3., 4., 5. Buch Mose einfach nur aufgelistet wird, sondern das ist ein Moment, wo Gott sagt, ich will wieder in einen Bund mit euch treten. Und da erwähnt er das. Passt auf, wie ihr mit dem Sabbat umgeht. Da war eine Betonung drauf. Jetzt wird es interessant. Was macht Jesus? Wie reagiert er darauf? Wie kann er das jetzt erklären, was seine Jünger gerade getan haben? Wie würdet ihr das jetzt erklären? Wie geht Jesus an die Sache ran? Jesus bestätigt es weder, noch beschreitet er die Interpretation für Arbeit, was die Pharisäer von sich gegeben haben. Anstelle dessen hebt Jesus die Diskussion auf eine ganz andere Ebene. Indem er ihre Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Und Jesus spricht mit ihnen über ein alttestamentliches Beispiel, über den König David. Und eine ganz bestimmte Situation aus dem Leben von König David. Nachzulesen, wer es nachlesen möchte, in 1. Samuel 21. David, der Lieblingskönig Israels. Ja? Aber David war noch kein König, die Geschichte, die Jesus gerade hier herannimmt. Er war nur prophezeiter König. Aber es war schon klar, du wirst der Nachfolger von Saul werden. Und das hatte ihn direkt in einen Konflikt mit Saul geführt. Denn Saul wusste das, jagt ihn. Und auf dieser Flucht kommt David nach Nob, wo zu der Zeit die Stiftshütte stand. Es gab noch keinen Tempel zu der Zeit, war alles noch im Zelt. Und dann kommt er zu dem Priester Abiata, macht dort einen Zwischenstopp und sagt, meine Männer und ich, wir sind sowas von hungrig. Gib uns Brote. Und Abiata sagt, der hohe Priester, ich habe nichts. Die einzigen Brote, die ich habe, sind die Schaubrote in der Stiftshütte. Übrigens, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass das ein Sabbat war, weil Schaubrote in der Stiftshütte lagen, die eigentlich nur für die Priester gedacht waren. Und dann geht Abimelech und holt dieses Brot und gibt es David und seinen Männern. Und Jesus weist ja extra darauf hin, ihr Lieben, dass dieses Brot nur für die Priester war. Nur, die Frage ist jetzt, warum benutzt Jesus dieses Beispiel? Wo ist da drin die Antwort? Dass die Jünger Ehren pflücken dürfen am Sabbat. Jesus will einen Vergleich machen zwischen sich und David, zwischen seinen Jüngern und den Männern von David. Ein Vergleich. Erstens, Jesus vergleicht sich mit David und seinen Jüngern und seine Jünger mit Davids Männern, die auf einer Reise sind und sie sind hungrig. Zweitens, wie bei David und seinen Männern, die Verpflegung eine Dringlichkeit besaß. Ja, er war auf der Flucht. Da ging es um Leben und Tod. Wie das eine Dringlichkeit besaß.
So besitzt es jetzt eine Dringlichkeit im Auftrag, in dem Jesus unterwegs ist.
Weil er in göttlicher Mission unterwegs ist, er und seine Jünger. Zweitens, drittens, so wie David, der Gesalbte des Herrn war, den Gott auserkoren hat, König zu werden, und er von Saul verfolgt wurde, aber noch viele Jahre, bevor er auf den Thron gehen durfte, ihn besteigen durfte zum ersten Mal. So ist Jesus der Gesalbte des Herrn, der jetzt angegriffen wird, der jetzt verfolgt wird. Und erst wenn diese Verfolgung um ist, er auf dem Thron eines Tages als König steigen wird. Frage, warum durften also die Jünger am Sabbat Ähren pflücken und essen, so wie damals David mit seinen Männern die Schaubrote essen durfte? Warum? Beide Gruppen sind in einer von Gott bestimmten Mission unterwegs, mit einem Gesalbten des Herrn, um Gottes Werk zu vollbringen. Und aus diesem Grund wird ihnen der priesterliche Anteil nach der sabbatlichen Sabbatsruhe oder nach den Sabbatsregeln zugestanden. Ihr Lieben, das war nicht eine grundsätzliche Öffnung jetzt für alle anderen, dass jeder das jetzt darf. Nein, für Davids Männer war es die Ausnahme, dass sie die Schaubrote essen durften, und genauso war es für die Jünger von Jesus die Ausnahme. Sie sind in einer priesterlichen Mission unterwegs, und bei Jesus ja noch mehr als wie bei David. David war der Gesalbte des Herrn, er sollte König werden, aber Jesus ist Priester, Prophet und König. Ja, und hier, Jesus sagt es selbst. Das ist die entscheidende Aussage. Ja, die Schaubrote aß, die außer dem Priester niemand essen durfte. Das ist der Knackpunkt. Das beantwortet die Frage. Warum durften sie und warum dürfen seine Jünger? Weil sie in priesterlicher Mission unterwegs sind. Im Auftrag Gottes unterwegs sind, mit dem Gesalbten des Herrn unterwegs sind, das Reich Gottes zu bauen. Vorrecht. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Nachdem er also die tieferen, gottgegebene Mission geoffenbart hat, in der seine Jünger unterwegs waren, offenbart Jesus das tiefere Prinzip hinter dem Sabbatgebot und seine persönliche Rolle im Blick auf den Sabbat. Der Sabbat ist da um des Menschen willen und nicht umgekehrt. Der Sabbat soll dem Menschen dienen. Ein Prinzip, was wir für uns daraus ableiten können: Gottes Gebote sind gut und dienlich für uns Menschen. Gottes Gebote sind gut. Darf ich fragen, wie, wenn du die Bibel liest, wenn du die Bibel nimmst, wenn du dort dran gehst, was tut das mit dir? Was tut das mit deiner Seele? Kommst du bis zu dem Punkt, auch wenn du durch die ganzen Befehle der Bibel gehst, kommst du bis zu dem Punkt, wo du erkennen kannst, das ist gut für mich. Gott hat mir diese Gebote gegeben, damit es mir gut geht. Oder denken wir mehr, Mann, muss ich das jetzt auch noch tun? Und das darf ich auch nicht tun. Die Ehe soll ich halten und keinen Intimverkehr vor der Ehe. Ist alles so mühsam. Nein, ist es nicht.
wenn du den Sinn der Gebote verstehst, wenn du weißt, die Bibel richtig zu lesen.
Und das Sabbatgebot ist ein klares Beispiel dazu.
Und wenn wir das erkennen können, wenn wir das miteinander verbinden können,
dann wird es uns wesentlich leichter fallen, nach den Ordnungen Gottes zu leben.
Und wir werden sie nicht als etwas erleben oder wahrnehmen, das gegen uns gerichtet ist. Nein, etwas, was gut für uns ist, zum Wohl für uns ist.
Lies die Bibel so, dass du Gottes gute Absichten für dich daraus erkennen kannst. Lies die Bibel so, dass du Gottes gute Absichten für dich daraus erkennen kannst. Kannst du so die Bibel lesen? Sonst können wir irregehen an solchen Geboten, wie die Pharisäer auch. Sonst können wir irregehen an solchen Geboten. Also Jesus ist der Herr des Ruhetags, deswegen kann er bestimmen, wofür dieser Tag gedacht war und wie er am besten gebraucht wird. Grundsätzlich soll es ein Tag sein, an dem niemand geknechtet wird, sondern es ist ein Geschenk. Es soll keine Last sein, ein Geschenk, etwas, was unserer Seele auch gut tut. Wofür ist der Tag denn noch da? Und das wird dann in der nächsten Episode deutlich. Der Geschichte. Wir gehen wieder zurück in die Synagoge. Interessant, ja? Der anfängliche Widerstand, den wir gesehen haben in Kapitel 2, schlägt jetzt um in richtige, offene Feindschaft. Innerhalb von nicht mal anderthalb Kapiteln. Die vierte Kontroverse. Und wieder kommt es zu einem der größeren Konflikte während eines Synagogengottesdienstes. Wisst ihr noch, wann der letzte Synagogengottesdienst war bei Jesus in Markus? Und was dort geschah? Markus 1, ich glaube ab 21 bis 28. Das war ja. Das war der Besessene, der mitten in der Predigt aufschrie und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus? Und Jesus ihm den Mund verbieten musste und sagen musste, fahr aus, verlass den Gottesdienst und den Menschen auch. Das war die erste richtige Auseinandersetzung, das war aber nur in der geistlichen Wirklichkeit. Noch nicht zwischen Menschen. Aber jetzt hier im zweiten Gottesdienst sind die Positionen zwischen den geistlichen Führern Jesu und Jesus selbst ein für alle Mal gezeichnet. Erreicht eine neue Eskalationsstufe. Was mich hier fasziniert ist, ihr Lieben, die Pharisäer haben Jesus gut studiert. Fällt euch das auf? Die kannten Jesus. Die konnten eins und eins zusammenbringen. Die wussten, ja, Jesus wird in den Gottesdienst kommen. Da wird er sein, garantiert. So, und sehr wahrscheinlich wird so und so mit der verkrüppelten Hand auch kommen. Also, was passiert, wenn unser kranker, verkrüppelter Bruder mit seiner verdorrten Hand, so heißt es eigentlich wörtlich, mit seiner verdorrten Hand im Gottesdienst erscheint und Jesus auch da ist? Da konnten sie eins zu eins zusammenbringen, sagen, okay, ein Wunder wird passieren. Und wir werden es alle mitbekommen. Und das Beste ist, er wird es an einem Sabbat tun. Boah. Jesus, jetzt haben wir dich. Das war's. Da kannst du dich nicht mehr rausreden. Ist um dich geschehen. Sie lagen auf der Lauer wie Raubtiere. anstatt sich darüber zu freuen, dass Jesus dabei ist, diesem Mann, der vielleicht schon seit Jahren oder was weiß ich wie lang, vielleicht von Kindheit an, diese Hand nicht gebrauchen konnte, dass er freigesetzt wird, dass diese Hand gesund gemacht wird, das hat sie überhaupt nicht erreicht. Diesmal stellen die Pharisäer keine Frage. Merkt ihr, das ist die Zeit des Schweigens. Hier kommt keine Frage mehr. Die Frage kommt jetzt von Jesus. Und er wartet auf eine Reaktion. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Er sagt, wir tun eins von beidem. Da gibt es keine Position dazwischen. Entweder das oder das. Es gibt keinen Moment, wo du nichts tust. Du tust immer etwas. Also, was dürfen wir dann tun am Sabbat? Gutes oder Böses? Und sie schweigen. Jesus ist zornig und betrübt zugleich über solche harten Herzen. Und obwohl ihm bewusst ist, wie hart die Herzen dort sind und was das für ihn bedeuten wird, hält das Jesus nicht zurück. Er sagt dem Bruder so und so, komm nach vorn, stell dich hier hin. Alle sollen es sehen. Er macht es dennoch. Er lässt sich nicht bändigen. Er macht das, wofür er gekommen ist. Zu heilen, zu retten. Was ist denn, ihr Lieben, was ist denn der eigentliche Sinn des Sabbats? Und Jesus macht das mit dieser Geschichte im Prinzip deutlich. Wofür ist der Sabbat, wofür ist der Ruhetag denn da? Ja, wir sehen selten, dass Jesus so emotional erregt ist wie hier. Und das deutet schon an, gleich, da passiert etwas sehr Entscheidendes. Worum geht es denn am Sabbat? Am Ruhetag geht es nicht darum, wieder etwas herzustellen? Geht es nicht darum, etwas herzustellen, nicht darum, etwas zu schwächen? Geht es nicht darum, wieder etwas aufzufüllen, was vorher leer war und nicht noch mehr auszutrocknen? Geht es nicht darum, etwas, was gebrochen ist, wieder zu reparieren, es wieder gesund zu machen? Ist das nicht das, wofür der Sabbat da ist? Das heißt, das, was Jesus tut, indem er den Mann nach vorne holt und heilt, ist genau das, wofür der Sabbat gedacht war. Das ist Sinn und Ziel des Sabbats, dass Menschen heil werden, gesund werden, zu Kräften kommen, wieder auf eigenen Füßen stehen, selbst vorwärts gehen können, durchs eigene Leben gehen können, dafür ist der Ruhetag da. Jesus, ihr Lieben, führt mit seiner Heilung den Ruhetag zur eigentlichen Bestimmung, wofür er da ist. Wofür er da ist. Die Pharisäer wollten nicht, dass der Mann mit der verkrüppelten Hand geheilt wird. Ihre Herzen waren so verkrüppelt wie die Hand dieses Mannes. Und dabei hatte Jesus schon so viele Herzen geheilt. Aber Herzen können nur geheilt werden, wenn wir es zulassen. Das ist etwas, was Jesus nicht automatisch heilt. Aber seien wir auch nicht zu hart mit den Pharisäern hier an dieser Stelle. Wenn wir verstanden haben, was der Sabbat für die Juden bedeutet hat, dann können wir vielleicht auch ein bisschen begreifen, wie ängstlich sie in dieser Situation hier sind. Sie hatten Angst. Sie waren so getrieben und verunsichert, ängstlich, wegen ihrer eigenen Regeln zum Einhalten des Sabbats. Der Sabbat war viel zu heilig, man musste einen dicken Zaun um den Sabbat herum errichten, damit man wirklich das Sabbatgebot einhält. Und sie hatten Angst, Jesus war dabei, diesen Zaun niederzureißen. Veränderung zu schaffen, was nie verändert werden darf. Weil das die Beziehung zu Gott betrifft. Weil das den Bund, den wir haben als Israel mit Gott betrifft, das kann nicht verändert werden. Dieser Anspruch, ich bin Herr des Sabbats, das war zu hoch. Das war einfach zu hoch. Das war einfach nur Angst machen. Und genau deswegen musste Jesus weg. Er hat Angst gemacht, weil er die Grundfesten ihrer Beziehung zu Gott erschütterte. Die meisten wollten es nur gut. Wir dürfen uns die Pharisäer nicht vorstellen als ihr extra böse Menschen. Die wollten etwas bewahren, was wirklich gut war. Aber jetzt kommt Jesus und verändert es. Darf er das in deinem, meinem Leben an so manchen Grundfesten rütteln, die für uns wie festes Beton sind, wo Jesus sagt, nein, da muss sich was verändern. Darf er das? Oder wird Jesus an dieser Stelle so beängstigend, dass er vielleicht sogar auch zu unserem Feind oder zumindest jemand wird, den wir anfangen zu meiden, weil er uns zu nahe kommt? Was können wir aus der Geschichte lernen? Ich möchte noch schnell 2, 3 Lektionen. Lieben, keine Reaktion auf Jesus ist eine Nein-Reaktion. Keine Reaktion auf Jesus ist eine Nein-Reaktion. Ja, die Pharisäer kamen, um auf einen öffentlichen Fehler zu warten, den Jesus jetzt vollführen würde, um dann hinter seinem Rücken Pläne zu schmieden, wie sie ihn umbringen. Jesus zeigt dann die 2 emotionalen Reaktionen, Zorn und Betrübnis. Jesus fordert sie auf, reagiert, damit wir in einen Dialog treten, sie schweigen. Wenn ein Mensch nicht mehr redet, ist jede Kommunikation zu Ende. Dann ist Schluss. Keine Reaktion oder eine abwartende Reaktion, in dem Fall hieß nein. Ganz klar nein, Jesus. Ihr Lieben, es gibt keinen neutralen Beobachterposition oder Raum, wo wir uns einfach nur hinsetzen und sagen, ich will das einfach nur beobachten. Im Blick auf Jesus, das funktioniert nicht. Die Auseinandersetzung mit Jesus wird dich immer dahin bringen, entweder die eine Position oder die andere Position einzunehmen. Anders geht es nicht. Selbst wenn du schweigst, du nimmst eine Position ein. Natürlich bedeutet das nicht automatisch, wenn jemand mal längere Zeit still ist, dass automatisch jede Chance gestorben ist, um Jesus noch persönlich zu entdecken. Gott hat es mir diese Woche geschenkt. Es ist ein besonderes Geschenk, weil jemand, den wir über Jahre begleitet haben, seit 10 oder 15 Jahren, mal mehr, mal weniger. Aber wo es nie so richtig klar geworden ist, der am Ende gesagt hat, ich bin jetzt da. Ich will. Aber da war es mir ein vielleicht nicht so richtig verstehen, wie baue ich die Beziehung zu Jesus. Aber bewusst nicht reagieren zu wollen, ist am Ende ein klares Nein. Das ist am Ende ein klares Nein. Zweitens, wer zu Jesu Mission gehört, hat Vorrechte, die andere nicht haben. Wer zu Jesu Mission gehört, hat Vorrechte, die andere nicht haben. Ist das nicht schön? Die Jünger gehen durchs Ehrenfeld und Jesus übernimmt die Verantwortung für sie. Ja? Die Pharisäer kommen und fragen Jesus und Jesus sagt nicht, hey, es sieht ja so aus, als ob Jesus ja nicht im Ehrenfeld unterwegs ist. Ja? Jesus sagt nicht, hey, das sind Männer, die sind alt genug, frag sie selbst, die sollen sich selbst aus der Patsche reden. Jesus antwortet für sie. Jesus heißt, Jesus übernimmt die Verantwortung für sie. Das, was sie gerade dort machen. Er übernimmt die volle Verantwortung. Ich finde das unglaublich tröstlich. Wie wir gesehen haben, sieht Jesus das als ein Vorrecht, dass sie sich rausnehmen dürfen, weil sie im Dienst des Höchsten unterwegs waren. Als Jesu Jünger genießen wir Vorrechte, die andere nicht haben. Die Jünger Jesu genossen, dass sie mit ihrem Herrn unterwegs waren und dass Jesus die Verantwortung für sie übernimmt. Das ist vielleicht eins der schönsten Vorrechte, auf der Seite Jesu zu stehen und zu wissen, Jesus übernimmt, wenn ich mich einmal ihm anvertraut habe, einmal mit ihm unterwegs bin, zu wissen, er übernimmt Verantwortung für mich. Er lässt mich nicht hängen oder irgendwo auflaufen, auch wenn ich mal Mist gemacht habe. Er übernimmt Verantwortung für mich. Dass ich am Ende die Suppe nicht alleine ausbaden muss. Er übernimmt Verantwortung für mich. Er verteidigt mich. Ist das nicht schön? Amen. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Er übernimmt Verantwortung. Wenn wir ihm einmal gehören, wir sind sein, und er übernimmt die komplette Verantwortung. Und noch ein letzter Gedanke. Jesus ist Herr des Sabbats, darum lerne in ihm zu ruhen. Jesus ist Herr des Ruhetags, Herr des Sabbats, darum lerne in ihm zu ruhen. Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats, der Herr des Ruhetags. Und wenn wir ins Foyer reingehen, jeden Sonntag werden wir daran erinnert, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Ruhe geben. Es gibt eine ganze Menge, was jetzt natürlich Ruhe bedeuten kann, dass wir darüber nachdenken, dass wir ein Limit setzen sollen für die Arbeit, die wir tun, dass wir uns nicht überarbeiten, dass wir die Grenzen einhalten, dass wir sicher gehen, dass wir auch wirklich ruhen. Aber ich glaube, das, was das hier ansprechen soll, das geht einen Schritt tiefer. Das hebt die Ruhe auf eine andere Ebene. Es gibt eine andere Ebene der Ruhe, mit der ich schließen möchte am Ende, ihr Lieben. Genesis 2. Anfang von Genesis 2. Als die Schöpfung vorbei ist, ist Gott den letzten Tag durchschreitet. Dann heißt es, Gott ruhte. Gott ruhte von seinen Werken. Gott ruhte von seiner Arbeit. Frage: Wird Gott müde? Warum musste Gott oder wollte Gott ruhen? Hier kann nicht Ruhe einfach verstanden werden im Sinne von wieder auftanken, weil jemand müde geworden ist. Hier muss Ruhe etwas anderes meinen. Richtig? Hier muss Ruhe auf einer anderen Ebene liegen. Ihr Lieben, wenn Gott nicht müde war, wie kann er dann ruhen? Und die Antwort ist: Zu ruhen bedeutet, völlig zufrieden zu sein mit der Arbeit, mit dem Werk, was man gerade vollbracht hat, sodass man es laufen lassen kann, es loslassen kann. Völlig zufrieden zu sein. Als Gott mit der Schöpfung fertig war, sagte er, es war gut. Sogar am Ende sagte er, es war sehr gut. Es ist sehr gut. Gott sagt damit, ich bin völlig zufrieden mit meinem Werk. Ich ruhe darin, dass es so gelungen ist. Ich habe Zufriedenheit. Das füllt mich aus. Ich bin glücklich, so wie es ist. Der Punkt ist, während wir arbeiten, suchen wir eine Ebene der Arbeit zu erreichen, die tiefer liegt und zu erfüllen. Mit jeder Arbeit, die wir tun, versuchen wir, uns selbst zu bestätigen, eine Existenzbestätigung zu geben. Wir versuchen, anderen zu zeigen und auch Gott zu zeigen, dass wir gute Menschen sind. Das Problem ist nur, mit dieser Haltung, und so sind wir erzogen, sind wir niemals fertig. Diese Arbeit wird nie abgeschlossen sein, es sei denn, du ruhst im Evangelium vom Reich Gottes, du ruhst in dem, der Herr des Sabbats selbst ist. Das ist die einzige Möglichkeit, dieses Getriebensein in unserem Herzen zur Ruhe zu bringen. Die Macht des Evangeliums. Die Macht des Evangeliums. Der Herr des Sabbats. Um die wirkliche Müdigkeit hinter unserer Arbeit zur Ruhe zu bringen. Dass wir nicht mehr den Eindruck haben, da fehlt noch was. Das ist noch nicht vollständig. Jesus füllt es komplett auf. Jesus sagt, ich habe das Werk vollendet. Ich habe das Leben gelebt, das du nicht in der Lage warst zu leben. Ich bin den Tod gestorben, den du hättest sterben sollen. Und wenn du in meiner vollbrachten Arbeit ruhst, dann darfst du auch wissen, dass Gott vollkommen mit dir zufrieden ist. Und dann darfst du zufrieden sein mit deinem Leben und ruhen. Und ruhen. Ich bin der Herr der Ruhe. Lerne es, in mir zu ruhen. Amen.